Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt. Eine Herbstnacht 1994 in der Ostsee. Die Estonia fährt mit rund 30 km/h durch das Wasser. Die Wellen sind bis zu 4 Meter hoch und klatschen nur so gegen den Bug. Es tobt ein Sturm. Das Wetter wird immer schlechter. Gegen 1 Uhr nachts dann 2 besonders heftige laute Schläge und die Estonia bekommt ein Loch. 15.000 Tonnen Wasser fluten innerhalb von Sekunden das Fahrzeugdeck und das Schiff geht unter. Von den knapp 1.000 Passagieren erleben nur rund 140 den nächsten Tag und viele stellen sich immer noch die Frage, wieso.
Wow, also krasser Einstieg auf jeden Fall. So 4 Meter hohe Wellen, das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und wie hast du gemeint, 800 Menschen sterben?
Ja, über 800 Menschen.
Ist ja auf jeden Fall krass. Aber bevor wir jetzt in den heutigen Fall richtig einsteigen, weißt du, was wir komplett vergessen haben, Nico?
Wenn ich es wüsste, hätte ich es nicht vergessen. Nein.
Alles Gute zum Einjährigen.
Stimmt. Richtig. Also, ja, ein Jahr, ein Monat schon fast.
Ja, genau. Ja. Schockierend auf jeden Fall. Ja. Jetzt feiern wir auf jeden Fall ein bisschen nach, würde ich sagen, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Ja, also vielen, vielen Dank für alle, die uns bis hierhin begleitet haben. Vielleicht ist es auch die erste Folge, in die ihr reinhört. Auf jeden Fall sehr schön, dass ihr alle da seid. Auf ein weiteres Jahr, würde ich sagen. Und heute ist auch unsere 30. Folge.
Ja, das stimmt. Das habe ich gewusst. Ja. Nee, krass, dass ein Jahr schon vergangen ist.
Ja, oder?
Ja, es kommt mir länger und gleichzeitig nicht so lang vor, macht das Sinn? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zurückdenke.
Das ergibt übel Sinn, ja.
An unsere erste Folge, das kommt mir sehr lang hervor. Wir wussten auch da schon so ein bisschen, was wir tun, aber klar kommt natürlich mit den Folgen kommt auch ein bisschen Erfahrung. So, man weiß dann irgendwie ein bisschen besser, was man tut. Deswegen kommt mir das schon lang vor, aber auch irgendwie gar nicht so lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles Sinn gemacht hat.
Ich check's voll, ja, was du meinst. Sehr gut. Ja. Ja.
Wir haben jetzt ja Thema Schifffahrt.
Genau.
Und viele haben es jetzt vielleicht schon auch am Intro mitbekommen. Es geht um den Untergang der Ostseefähre Estonia. Das gilt als das schwerste zivile Schiffsunglück in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Es gibt zwar auch eine offizielle Begründung, so viel schon mal vorweg, aber ich habe es ja auch gesagt, viele fragen sich immer noch, wieso. Also es gibt Recherchen, die zweifeln diese Begründung tatsächlich auch an, deswegen ist der Fall ja relativ mysteriös.
Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns jetzt detailliert mitgebracht hast, weil bei dem Namen klingelt schon was. Aber wie jedes Mal, wenn du mir einen Fall erzählst, sei es ein Skandal, heute ist ja ein Skandalfall, ne? Oder auch ein True-Crime-Fall, denke ich mir wieder, ich hatte einige Lücken und die werden jetzt geschlossen und darauf freue ich mich.
Sehr gut. Ich hoffe, dass es einige Lücken gibt. wir werden sehen. Wir befinden uns Ende September in der Hauptstadt Estlands, Tallinn. Die Estonia verlässt gegen 7:15 am Abend den Hafen in Richtung Stockholm. Sie ist eine Personen- und Fahrzeugfähre. Und da habe ich dir jetzt auch gleich mal das erste Bild mitgebracht, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ihr seht das natürlich alles bei unserem Instagram-Kanal Schatten und Skandale. Da laden wir die Bilder, die wir immer so in den Folgen dabei haben, auch nochmal hoch.
Okay, also wir sehen auf jeden Fall ein Modellschiff. Alle, die jetzt ein echtes Bild des Schiffs erwartet haben, so ist es nicht. Also für eine Fähre finde ich das Schiff schon sehr hübsch, muss ich sagen. Es ist weiß-blau gestreift, hat einige Rettungsboote, die in unserem heutigen Fall anscheinend nicht so viele Menschen gerettet haben. Insgesamt sind es, glaube ich, 8, wenn ich es richtig sehe. Ist es ein originalgetreuer Nachbau?
Der sollte original sein, ja.
Ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass da viele Menschen drauf passen, weil für ein Fährschiff, was hattest du gemeint, 1000 Passagiere?
Waren drauf, ja. Ja. Kommt gleich noch zu den Einzelheiten.
Ist ja auch schon relativ groß.
Ja.
Ich war bis jetzt nur auf sehr viel kleineren Fähren unterwegs. Aber ja, es ist für eine Fähre hübsch, würde ich sagen.
Ich habe tatsächlich auch gleich mal noch ein Bild zur Einordnung mitgebracht, damit man sich mal so ein bisschen vorstellen kann, wie groß diese Fähre eigentlich ist.
Okay, das Bild finde ich sehr cool. Man sieht zwei Fahrzeugumrandungen, ja? Die Estonia ist hinten in dunkelblau und vorne rechts in der Ecke ist weiß ein Flugzeug abgebildet, und zwar ein Airbus A380.
Ja, da sind auch noch mehr Fahrzeuge, ne? Also da und da.
Ach Gott!
Und da ganz unten in der Ecke siehst du einen Mensch.
Ja, der Mensch ist Mini da.
Ja.
Was einem auf jeden Fall als erstes ins Auge springt, ist der Airbus. Ja, wie oft passt der da rein? Dreimal? Dreieinhalbmal, irgendwie so. Dann ist daneben ein regulärer Linienbus, nehme ich jetzt mal an, ein Auto und ein Mensch. Und der Mensch schaut wirklich so klein aus, also ist auf jeden Fall ein großes Schiff.
Ja, genau. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie viele Busse da reinpassen würden. 100 auf jeden Fall, mindestens.
Mindestens, ja. Sehe ich auch, ja.
Also es ist einfach mal ein Vergleich so von der Silhouette her, wie groß dieses Schiff eigentlich tatsächlich ist. Die Estonia wurde tatsächlich in Deutschland gebaut, nämlich bei der Meyer-Werft in Papenburg. Allerdings wurde sie eigentlich für eine andere Linie gebaut, die nur Kurzstrecken fahren sollte. Dann wurde das Schiff aber mehrfach verkauft, Genehmigungen wurden ausgeweitet und letztendlich durfte es auch Mittelstrecke fahren, so wie jetzt in unserem Fall. Die Estonia hat insgesamt 9 Decks. Darunter eins mit Sauna, Schwimmbecken und Konferenzräumen, eins mit unter anderem einem Nachtclub oder einem Kino und dann sogar 2, auf denen sich Shops, eine Snackbar, eine Disco und mehrere Restaurants verteilen. Es passen 2000 Passagiere und über 450 Autos auf das Schiff. Am Abend des 27. September 1994 sind allerdings nur halb so viele Menschen an Bord. Mit einer guten Viertelstunde Verspätung legt die Estonia unter dem Kommando von Aavo Andresson ab. Am nächsten Morgen gegen 9 Uhr sollte sie dann planmäßig in Stockholm ankommen. Allerdings passiert das, wie wir wissen, ja, nicht. Auf der Ostsee tobt ein Sturm. Allerdings ist das auch überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das Wetter gibt so häufiger, das kennt auch die Estonia ganz gut. Sie verbindet nämlich das ganze Jahr über die schwedische mit der estländischen Hauptstadt. Mit auf dem Schiff ist der 35-jährige Brite Paul Barney. Er schläft schon fast, er liegt auf einer Isomatte im dunklen Restaurantbereich zusammen mit ein paar anderen Passagieren, die auch keine Schlafkabine gebucht haben. Plötzlich hört Paul einen metallischen Schlag unter sich. Es ist nicht unbedingt ein super lautes Geräusch, aber eine Erschütterung auf einem Schiff, das macht einem doch ja irgendwie ein mulmiges Gefühl. Während er versucht, weiter einzuschlafen, denkt Paul über die Ursache des Geräuschs nach, dreht sich auf die Seite und dann merkt er, das geht irgendwie ziemlich leicht. Er braucht kaum Kraft, um sich auf die Seite zu drehen, denn das Schiff neigt sich mit ihm. Nach dem Ablegen der Estonia verschlechtert sich nämlich das Wetter. Der Sturm entwickelt sich zu einem Orkan. Die Wellen nehmen mittlerweile Häusergröße an, sie donnern unermüdlich gegen das Schiff. Die Estonia ist mittlerweile knapp 5 Stunden unterwegs. Auch ein Besatzungsmitglied hört gegen 1 Uhr nachts einen lauten metallischen Knall aus dem Bugbereich, also für alle Nicht-Schiffskenner dem vorderen Schiffsteil. Überlebende sprechen auch von mindestens 2 heftigen lauten Schlägen, genau lässt sich das aber nicht sagen, denn die Wellen klatschen so unermüdlich gegen die Metallwand des Schiffs, dass das Wort laut wohl im Ohr des Betrachters liegt.
Im Ohr des Betrachters.
Fakt ist, die Scharniere des Bugvisiers stehen durch die starken Wellen unter enormer Belastung. Das ist quasi, also der vordere Teil des Schiffs, den konnte man wie so eine Klappe nach oben fahren, damit Autos direkt vorne an der Schnauze reinfahren können.
Ah, okay.
Wegen des Sturms öffnet sich das Visier immer wieder, dadurch kommt dann auch zum ersten Mal Wasser ins Innere. Spätestens jetzt hätte der Kapitän eigentlich auch die Fahrt verringern sollen, aber er ist nicht wirklich erfahren und bemerkt die Situation wohl auch so gar nicht. Eine Viertelstunde später bricht das Bugvisier komplett weg. Immer mehr Wasser dringt ins Schiffsinnere. Dann fährt die Estonia quasi selbst über ihr eigenes abgebrochenes Teil. Das sorgt dann für weitere heftige Erschütterungen und innerhalb kürzester Zeit fluten schätzungsweise 15.000 Tonnen Seewasser das Fahrzeugdeck. Die Fähre bekommt ca. 30 Grad Schlagseite. Es steht also schief und fängt an zu sinken. Jetzt kann man sich ja mal vorstellen, wie viel 30 Grad eigentlich sind. Das kann man ja mal mit dem Arm auch mitmachen. und so ein massives Schiff, was wir da gesehen haben, also quasi drei Airbus A380, stehen jetzt plötzlich schief auf hoher See.
Ja.
Jetzt gibt es laut Zeugenaussagen auch die erste Lautsprecherdurchsage. Auf Estnisch ertönen die Worte Alarm, Alarm, auf dem Schiff ist Alarm. Ein Ingenieur auf dem Schiff berichtet später, dass kurze Zeit später der Evakuierungsalarm ausgelöst worden ist. Auch die letzten Passagiere sind mittlerweile wach geworden und es bricht Panik aus. Jeder versucht sein Leben zu retten, allerdings ist das bei der Schräglage gar nicht so leicht, sich fortzubewegen. Treppen werden zu Steilwänden, freie Flächen zu unüberwindbaren Wänden und nur ein falscher Schritt und man stürzt plötzlich ab. Auch Paul Barney versucht sich zu retten, was eben gar nicht so leicht ist. In dem Restaurantbereich, in dem er schlafen wollte, fliegen die Einrichtungsgegenstände nur so durch die Gegend. Er zieht seine Stiefel an, merkt dann aber, dass das im Wasser vermutlich nur eine Last ist, lässt sie dann wieder fallen, rennt weiter. Und während sich die Estonia immer weiter zur Seite neigt, klammert Paul sich mit seinen Händen an den Türrahmen zum Außenbereich fest. Andere Passagiere sind nicht so geistesgegenwärtig. Sie schaffen es wegen der Neigung nicht mehr zur Tür, sind also im Restaurant gefangen. Paul hängt da so, wartet nur drauf, bis das Schiff weiter auf der Seite liegt. Dann klettert er wie bei einem Surfbrett auf die Tür drauf und läuft über die Außenhülle des Schiffs zu dessen Rumpf und von da aus auf ein Rettungsfloß.
Was, der ist jetzt auf der Seite des Schiffs?
Ja, weil das ja quasi dann oben ist. An der Außenbahn. Ja.
Darf ich noch mal kurz zusammenfassen?
Ja.
So, der vordere Teil des Schiffs ist irgendwann abgebrochen, da wo die Autos reinfahren.
Mhm.
Heißt, der Bereich, in dem die Autos drinstehen, wurde zuerst geflutet.
Mhm.
Irgendwann ist es komplett abgebrochen und dadurch kam es wahrscheinlich noch zu größeren Schäden, weil die Estonia da wieder drüber gefahren ist, ne?
Genau, also da kam dann wirklich so ein Loch auch in die Außenwand.
Und erst als der Neigungswinkel bei 30 Grad ist, kommt die erste Durchsage.
Nein, das kommt schon davor, als
okay.
es dann.
Okay.
Aber das, du kannst dir vorstellen, das passiert alles relativ schnell. Also das ist jetzt keine Sache von einer halben Stunde, wenn da Wasser reinläuft, dass das Schiff dann Schräglage bekommt.
Ja, ehrlich gesagt, ich bin schockiert, weil ich habe mich gerade versucht, da reinzufühlen, weil ich war auch schon mal auf hoher See. Ja, als so Wellengang war, ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm, da waren jetzt keine 4 Meter hohen Wellen und so, ja, aber ich habe mich halt trotzdem sicher gefühlt, weil als Passagier denkst du ja, ja, der Kapitän, die Schiffscrew, die haben schon alles im Griff, ne, die treffen die richtigen Entscheidungen, die wollen, dass das Schiff und alle Menschen an Bord sicher ankommen, deshalb auch wenn der Kapitän unerfahren ist, bin ich trotzdem irgendwie schockiert, dass der volle Fahrt weitergefahren ist. Hat er das nicht ganz mitbekommen, dass sein Schiff voller Wasser läuft?
Ja, zu den Gründen kommen wir dann später auch noch.
Okay.
Also es war teilweise natürlich auch menschliches Versagen. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Aber es hatte wohl auch Gründe.
Okay.
Während das alles passiert, versucht natürlich auch die Crew alles, um das Schiff zu retten. Der Kapitän nimmt Fahrt raus, steuert die Estonia mit der Schlagseite gegen den Wind und die Wellen, also dass sie sich quasi wieder gerade schiebt und stabilisiert. Allerdings scheitert der Versuch. Im Gegenteil, es kommt sogar noch mehr Wasser ins Innere der Fähre, wodurch sich die Schräglage, wie eben gesagt, immer weiter verschlimmert. Eine geschätzte gute halbe Stunde nach dem ersten Knall fällt der Antrieb der Estonia komplett aus. Das Schiff ist jetzt der wilden Ostsee ausgeliefert. Ein Fährmitglied setzt den letzten Funkspruch an ein Schiff in der Nähe ab. Das habe ich jetzt nochmal übersetzt und wir lesen das jetzt beide abwechselnd mal vor.
Okay.
Ich bin die Estonia und du die MS Silja Europa. Und auch die Küstenwache hört das mit.
Mhm.
Mayday, Mayday, Estonia bitte.
Guten Morgen.
Sprichst du Finnisch?
Ja.
Wir haben hier nun ein Problem. Eine schwere Schlagseite nach Steuerbord, ich glaube 20 bis 30 Grad. Könntest du zur Hilfe kommen und auch Viking Line um Hilfe bitten? Kurze Zeit später bricht dann der Kontakt ab. Die Fähre dreht sich quasi auf die Seite und versinkt rund 35 Kilometer vor einer finnischen Insel im tosenden Meer. Die Silja Europa konnte zwar noch ihre Position erfragen, allerdings verschwindet die Estonia von den Radaren der umliegenden Schiffe und des Militärs. Hunderte Passagiere sind noch drauf. Und die, die es rechtzeitig runterschaffen, kämpfen im eisigen Meer ums Überleben. Sie versuchen sich auf einigen Rettungsinseln über Wasser zu halten, allerdings zeigen die Wellen kein Erbarmen. Die Boote kippen teilweise um oder werden geflutet.
Sind Passagiere teils auch einfach ins Wasser gesprungen oder sind die mit den Rettungsbooten runtergelassen worden?
Nein, die sind auch teils ins Wasser auf Rettungsboote, also irgendwie einfach nur vom Schiff runter.
Okay. Ja, gut, verstehe ich. Da gerät man ja voll in Panik.
Ja,
ne?
Und, voll.
Ja. Ich habe aber noch eine Frage zu dem Notruf. Der Kapitän hat irgendwas gesagt von Vikings. Was ist das?
Das ist nur ein weiteres Schiff in der Nähe.
Ach so, okay. Ja. Okay.
Paul Barney sieht das alles mit an. Er ist durchgefroren und pitschnass. Aber der einzige Gedanke, der durch seinen Kopf geht, ich muss weitermachen, ich bin mit diesem Leben noch nicht fertig. Es ist mittlerweile zwischen 2:30 und 3:00 nachts, also 1 bis 1,5 Stunden nach dem Funkspruch. Es ist stockdunkel, nur an den Rettungsbooten sind Lichter angebracht, drumherum ist es finster. Noch immer tobt ein Sturm, wenige 100 Passagiere treiben im 13 Grad kalten Wasser der Ostsee. Zum Vergleich, so warm ist das Wasser im Bodensee Anfang November.
Und das andere Boot kommt jetzt nicht zur Hilfe, weil
die kommen
die nicht
alle
mehr
zur
finden.
Hilfe, aber das dauert halt erstens teilweise, also das sind so diese 30 km/h sind schon sehr schnell für so eine Fähre und muss natürlich auch erstmal die Stelle finden.
Ja, und die sind ja auch dem Unwetter ausgesetzt, ne?
Ja, also, genau. Ja. Die ersten Hubschrauber kommen vor Ort an, können aber nur wenigen helfen und müssen wegen des Unwetters und der fehlenden Ausrüstung dann auch wieder umkehren. Die Wellen sind nämlich mittlerweile bis zu 10 Meter hoch. Andere Schiffe treffen ein, setzen Rettungsinseln aus und retten auch die ersten Menschen, aber auch sie haben nicht genug Kapazität und Möglichkeiten für alle. Daraufhin schicken Schweden und Finnland insgesamt 25 Hubschrauber, für die meisten ist es aber schon zu spät. Wir haben mittlerweile den nächsten Morgen, viele sind in dem eiskalten Wasser erfroren. Am Ende können die Rettungskräfte von den eben knapp 1000 Menschen an Bord nur 137 retten, mindestens 852 Menschen sterben. Davon werden allerdings nur 94 geborgen. Die meisten haben es also nicht rechtzeitig vom Schiff geschafft und liegen dort immer noch. Natürlich steht jetzt die Frage im Raum, wie konnte es dazu kommen? Opfer, Angehörige und Politiker fordern Aufklärung. Und jetzt kommen wir zum kontroversen Teil.
Was ist denn jetzt mit Paul passiert?
Paul hat überlebt, konnte seine Geschichte erzählen, deswegen konnte ich das auch so detailliert mit reinbringen. Ja.
Ja.
Paul war einer der Glücklichen.
Ist er dann auf ein Rettungsboot gesprungen oder wurde er vom Hubschrauber irgendwie abgeholt?
Ja, er war auf dem Rettungsboot und war dann einer von denen, die bis zum nächsten Morgen durchgehalten haben.
Ah ja.
Für die Aufklärung rufen Schweden, Estland und Finnland eine Untersuchungskommission ins Leben. Die ermittelt und veröffentlicht 1997 dann einen ersten Bericht, also 3 Jahre nach dem Unglück. Nur so viel kann man sich schon mal im Kopf behalten, es ist ein erster Bericht. Dazu muss man vorher sagen, rund 2 Wochen nach dem Unglück entdecken die Experten das abgerissene Bugvisier und bergen es. Die Teile werden auf einen Hubschrauber geladen, darunter auch das sogenannte Atlantikschloss. Das ist quasi ein Sicherungsbolzen, der das Visier mit dem Schiffsrumpf verbindet. Also schon ein wichtiges Beweisstück, weil eben dieses Bugvisier auch abgerissen ist. Das Schloss und die Wrackteile liegen also an Bord dieses Hubschraubers, bis der Pilot sagt, dass sie zu schwer sind. Ein führendes Mitglied der Kommission wirft deswegen das Atlantikschloss in die Ostsee, wo es für immer verschwindet.
Hätte man sich das nicht vorher überlegen können, wie man so ein schweres Beweisstück sichert?
Das wäre optimal gewesen, ja.
Also man ist ja im Nachhinein immer klüger, ne? Wenn man in die Vergangenheit schaut, warum haben die das nicht so und so gemacht? Ist mir schon bewusst. Aber ich meine, Experten wissen ja ganz bestimmt, wie schwer sowas ist. Und ich nehme doch an, die Polizisten, die Einsatzkräfte wissen auch, wie viel ein Hubschrauber tragen kann.
Sollte man alles meinen, ja. Ich meine, gut, wie gesagt, das ist 2 Wochen nach dem Unglück, da wird dieses Bugvisier gefunden, weil es ja logischerweise ein bisschen vorher abgerissen ist. Das, die wussten auch nicht genau, wo das ist und was dann noch alles noch verstreut liegt oder nicht. Aber auf die Idee zu kommen, irgendwie was in die Ostsee einfach zu werfen vom Hubschrauber runter, dass es dann für immer verschollen ist. Auf die
das
muss
wurde
man
auch
erst
nie
mal
wieder
kommen.
Gefunden. Ne? Ja.
Grundsätzlich ist es außerdem so, dass die tatsächlichen Tauchgänge auch nur wenige Wochen dauern. Also das Wrack wurde gar nicht mal so richtig untersucht. Aber wie auch immer. Nach 3 Jahren von Untersuchungen, Laboranalysen etc. kommt der Bericht zum Schluss. Der Verschlussmechanismus des Bugvisiers hat versagt und die Gelenke sind gebrochen. Man kann annehmen, dass das die schwersten Wetterbedingungen waren, denen die Estonia jemals ausgesetzt gewesen ist. Zuvor gab es noch keine ausreichenden Erfahrungen für solche Konstruktionen. Außerdem erinnern wir uns, dass die Estonia ja ursprünglich auch für andere Verhältnisse gebaut wurde.
Ich hab's mir schon gedacht, ehrlich gesagt, als du am Anfang gemeint hast, die Estonia ist eigentlich für Kurzstrecken ausgelegt. Weil auf Kurzstrecken fährst du ja eher entlang der Küste oder mal kurz übers offene Meer. Ja, aber bist wahrscheinlich nicht so der Meeresgewalt ausgesetzt.
Ja, es sind halt einfach andere Druckverhältnisse auch, ne?
Ja, klar. Aber wenn das Schiff dafür nicht ausgelegt ist oder war, warum hat es überhaupt die Zulassung bekommen? Wahrscheinlich, weil es über so viele Ecken dann gegangen ist, ne? Du hast ja am Anfang gemeint, dann wurde das bewilligt, dann das beantragt.
Genau. Auch hier
schlimmes Versäumnis, ja, ne?
Gilt, glaube ich, der Satz, im Nachhinein ist man schlauer.
Ja, natürlich. Ja. Der gilt jetzt für die ganze Folge ab jetzt. Ja.
Außerdem wusste die Besatzung wohl nichts von dem offenen Bug. Eine sofortige Verringerung der Geschwindigkeit hätte die Überlebenschancen drastisch erhöht, heißt es in dem Bericht. Das Bugvisier war aber nicht von der Brücke aus einsehbar. Außerdem gäbe es Hinweise, dass die Besatzung nicht alle Möglichkeiten genutzt hat, um sich ein Bild von der Situation zu verschaffen. Zum Beispiel wurde das Bild von Überwachungskameras nicht überprüft oder nicht ausreichend. Also, eben zusammengefasst, Konstruktionsfehler und Fehler der Besatzung. Die Meyer-Werft, die die Estonia ja gebaut hat, wehrt sich allerdings mit einem eigenen Gutachten dagegen. Das kommt aber nicht nur ihr selbst zugute, auch andere Forscher finden, dass die Untersuchungskommission zu einseitig ermittelt hat, denn obwohl professionelle Taucher das Wrack in bis zu 80 Meter ganz gut erreichen könnten, haben sie es nur oberflächlich untersucht. Das habe ich ja gerade schon mal kurz reingeworfen.
Ah, ja, aber ich wollte auch noch fragen, haben die das nicht gescheit untersucht, weil es vielleicht an einer schweren Stelle irgendwie untergegangen ist, wo Spezialtaucher nicht gut hinkommen oder so?
Nee.
Aber dann war das ja nicht der Fall.
Richtig. Die deutsche Untersuchungskommission der Meyer-Werft zeigt jetzt einige Ungereimtheiten auf. Zum Beispiel, wichtige Beweismittel wurden unter Verschluss gehalten. Unter anderem Aufnahmen eines Unterwasserroboters, der hatte die verstreuten Wrackteile am Meeresboden gefilmt. Das zentrale Ergebnis ist dann, das Bugvisier wurde nicht durch Seegang gelöst, sondern durch mindestens 2 Detonationen unterhalb der Wasserlinie abgesprengt.
Nee, also war das vielleicht mutwillig?
Das steht im Raum, ja. Dass es irgendwo Explosionen gegeben hat im Teil des Schiffs, der unter der Wasseroberfläche ist.
Mhm.
Die neue Kommission stellt also eine Theorie auf. Die Estonia wurde um kurz nach 1 schwer beschädigt. Dafür könnten mindestens 2 Explosionen verantwortlich sein. Das soll im weiteren Verlauf der Untersuchungen ermittelt werden. Verantwortlich für das Sinken soll ein Leck auf der Steuerbordseite, also rechts, gewesen sein. Das lassen die Zeugenaussagen vermuten, die in dem ersten Bericht nicht erwähnt wurden. Sollte das tatsächlich stimmen, war nicht das abgerissene Bugvisier die Ursache für das Unglück. Dieses Leck hätte man auch durch die Aufnahmen des Unterwasserroboters erkennen können, allerdings wurden ausgerechnet von der Seite keine Aufnahmen gemacht.
Ich meine, gut, einige Zeugen haben ja auch 2 laute Knallgeräusche gehört.
Ja, richtig.
Einige sprechen ja von einem lauten Knall, andere von 2. Würde ja auch passen.
Richtig. Ich meine, klar, das kann natürlich auch davon kommen, dass man vielleicht über dieses Bugvisier gefahren ist.
Ja, klar.
Ich glaube auch, dass die Fahrzeuge, die dann unter Wasser standen und irgendwie vielleicht auch durch die Gegend gerutscht sind, dass das irgendwie ein Knallgeräusch gegeben hat. Auch andere Dinge sind ja irgendwie durch den Raum geflogen. Kann sein, dass das geknallt hat, dass es einfach die Wellen waren, die gegen das Schiff gedonnert sind. Aber was ich ja schon mal jetzt ganz komisch finde, ist, dass Zeugenaussagen in dem Bericht nicht berücksichtigt wurden und Aufnahmen dieses Unterwasserroboters und dass die Seite, also dass eine ganze Seite dieses Schiffs, die ja hätte untersucht werden können, nicht untersucht wurde.
Ganz zynisch würde ich jetzt sagen, da wollten sich einige Leute nicht so viel Mühe geben und das einfach schnell als Unfall durchwinken.
Das
ganz zynisch würde ich das sagen.
Ja.
Nee, also weiß ich natürlich nicht, aber ich meine, man muss mal denken, wie viele Betroffene es gab. Ich meine, es sind über 800 Menschen gestorben. Die haben alle Familie, Freunde. Die hätten es doch verdient, dass der Tod ihrer Angehörigen ordentlich aufgeklärt wird.
Jo.
Und dann finde ich es schon sehr schwierig, dass sich dann nicht volle Mühe gegeben wird.
Ja, richtig. Schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja eine Erklärung.
Da bin ich gespannt.
Diese Sprengstofftheorie würde auch die Aussagen von Überlebenden erklären, die sagen, dass sich das Schiff auch kurzzeitig wieder aufgerichtet hat. Wenn wirklich das Fahrzeugdeck, so wie zuerst angenommen, geflutet worden wäre, wäre das Schiff wie ein Stein versunken und hätte sich nicht wieder aufgerichtet, oder so heißt es. Erst später wurde die Bugklappe dann abgerissen, so die neue Theorie. Die Deutsche Untersuchungskommission sagt weiter: Auf den Aufnahmen der Taucher sind ganz deutlich zwei Detonationspakete zu sehen, die noch nicht explodiert waren. Ein estnischer Kadett hat außerdem später in einem Interview ein paar interessante Aussagen getätigt. Er sei am Tag vor der Abfahrt auf einem anderen Schiff gewesen und hätte einen Funkspruch mitgehört. Darin wurde gefragt, was die Hundesuche nach der Bombe ergeben hat. Daraufhin wurden die geborgenen Metallstücke dann auf Rückstände untersucht. Insgesamt haben drei unabhängige Unternehmen sich das Ganze angeschaut und kommen zum Ergebnis: Die Struktur des Metalls hat sich so verändert, dass es eine Explosion gegeben haben muss. Allerdings hält jetzt die Bundesanstalt für Materialforschung dagegen. Die sagt nämlich, es seien keine Explosionsspuren gewesen, sondern Rost wegen mangelhafter Wartungsarbeiten. Bugklappe und Visier hätten einen katastrophalen Zustand gehabt und waren demnach nicht seetauglich, heißt es weiter. Die Experten haben zudem ein Video ausgewertet, das ein Tourist wenige Tage vor dem Unglück gemacht hat. Darauf ist ein Spalt im Bugvisier bei den Scharnieren zu sehen. Laut Zeugen seien die Scharniere schon so verschlissen gewesen, dass man sie nur noch mit einem Vorschlaghammer öffnen konnte. Fußabdrücke unmittelbar hinter der Bugklappe unterstützen diese Theorie. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die schwedisch-finnisch-estnische Kommission sagt, Konstruktionsfehler waren schuld am Untergang der Estonia, genauso wie Fehler von der Crew. Die deutsche Kommission der Meyerwerft stellt dagegen die Theorie auf, dass Bomben dafür verantwortlich waren und wird dabei von unabhängigen Unternehmen unterstützt. Die Bundesanstalt für Materialforschung meint dagegen, es gab massive Mängel bei der Wartung.
Okay, es war ja die neue Info dabei, dass wohl eine Hundestaffel, oder? Nach Bomben an Bord gesucht.
Ja, ein Hund einfach, ja. Also ein Hund. War jetzt keine Staffel, aber es wurde nach Bomben gesucht, hat so ein estnischer Kadett halt gesagt.
Das ist jetzt aber nicht bestätigt.
Nein.
Okay.
Es ist natürlich wenig bestätigt, weil sonst gäbe es ja die Theorien nicht, dann wäre es ja Fakt. Deswegen, ich versuche jetzt einfach nur mal alle Seiten zu beleuchten und dann kann sich da jeder ja selber eine Meinung draus bilden.
Schau, und ich hatte das irgendwie falsch abgespeichert, weil ich wusste auch noch, dass es da verschiedene Theorien zu gab. Aber ich dachte jetzt, die Auflösung wäre tatsächlich, dass das Material halt schlecht war und es halt menschliches Fehlversagen war und so. Dass das halt auch die finale Aufklärung gewesen war.
Also es ist auch final aufgeklärt in dem Sinn, dass es keine weiteren Untersuchungen mehr gibt. Und diese Explosionstheorie wurde von den Behörden und auch finnischen Erdbebenforschern zurückgewiesen. Aber demgegenüber stehen auch eben diese drei Unternehmen, die andere Gutachten haben.
Und die waren ja auch unabhängig.
Genau.
Ne? Ja, ich bin ja keine Expertin. Und es ist ja auch alles nur, was einige wenige Zeugen eigentlich auch sagen, ne? Weil die Passagiere an Bord, wie auch Paul, die werden ja wahrscheinlich nicht gewusst haben, was dieser laute Knall war.
Ja.
Oder diese
Klar. Ja.
zwei lauten Knallgeräusche. Deshalb ist es schwierig, weil alle Möglichkeiten, die du gerade aufgelistet hast, die ergeben ja einen Sinn.
Ja.
Gerade für Nicht-Experten wie mich.
Logisch.
Aber weißt du nochmal, ich finde es so schwierig, dass dann auch Untersuchungen eingestellt werden, ohne dass die Angehörigen und Betroffenen, ich glaube, Paul würde auch sehr gerne wissen, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Ich glaube, bestimmt, es war eine seiner schlimmsten Nächte so.
Gut, mein, vielleicht willst du auch gar nichts mehr dann davon hören.
Stimmt, geht natürlich auch, ja.
Und er hat später auch gemeint, kurzer Spoiler, weiß nicht, diese Nacht hat quasi sein Leben verändert, im Sinn von, er ist sich halt bewusst geworden, wie viel so sein Leben wert ist und hat es halt einmal komplett umgestellt auch. Also er hat auch positive Sachen tatsächlich draus mitgenommen.
Das ist natürlich sehr, sehr schön für ihn, dass es so eine Wendung hatte in seinem Leben.
Ja. Die schwedische Regierung will nur wenige Wochen nach dem Unglück das komplette Wrack und die gesamte Fundstelle in einen Betonsarkophag einschließen lassen. Denn es liegen ja noch ganz viele Leute unten am Meeresgrund. Also man will die Totenruhe wahren. Und es soll Plünderer davon abhalten, das Wrack eben zu plündern. Allerdings macht das auch weitere Untersuchungen quasi unmöglich, was einen Aufschrei laut werden lässt, dass irgendwas vertuscht wird.
Ja, und vor allem, da liegen noch Leichen am Meeresgrund. Mhm. Und du hattest doch eigentlich vorher gemeint, Taucher könnten da ganz gut hinkommen.
Ja, es sind halt ein Haufen Wasserleichen, die
ja,
halt
das ist schon schlimm.
Unten am Meeresboden liegen. Es ist halt quasi jetzt dann der Plan, so ein großes Grab draus zu machen. So die offizielle
Aber was
Erklärung.
Sagen da die Angehörigen dazu?
Ja, die finden das ganz schön blöd, weil es eben ja. auch weitere Untersuchungen
Ja, das kommt
verhindert.
Ja noch dazu.
Ja.
Aber ich meine, für viele gehört es ja auch zum Trauerprozess irgendwie dazu, jemanden zu beerdigen, jemanden einäschern zu lassen, einen Ort haben,
ja.
wo man immer wieder hingehen kann, wenn man die Person vielleicht vermisst oder so.
Ja, da gab es tatsächlich auch ein paar private Versuche, dann eben die Angehörigen wieder hochzuholen. Also jetzt nicht Leute, die selber runtergesprungen sind und zu tauchen, aber die haben sich halt dann zum Beispiel eine Crew organisiert. Ja, dazu kommen wir dann auch später noch. Dieser Plan ist weltweit einzigartig und kostet rund 33 Millionen Euro.
Das ist dieser Betonsarkophag
genau,
jetzt,
ja.
Ja, okay.
ja. Das ist dann aber auch letztendlich der Knackpunkt, die zu hohen Kosten. Außerdem können selbst Profitaucher in dem Fall dieses Vorhaben mit dem Betonsarkophag in dieser Tiefe nicht durchführen. Also da sind dann quasi die Grenzen des Tauchens. Noch bevor es weitere Entscheidungen gibt, transportieren Schiffe dann Tonnen an Geröll und Schutt herbei und kippen sie einfach über das Wrack. Das gibt natürlich dann auch wieder massive Proteste von Bürgern und Anwohnern. Und letztendlich wird der Plan dann auch gestoppt und verworfen. Stattdessen wird ein sogenanntes Bannmeilenabkommen geschlossen. Das heißt, im Prinzip einfach um die Estonia wird ein gesetzliches Sperrgebiet gelegt. Niemand darf sich dort aufhalten. Wer zum Wrack taucht oder sich der Unglücksstelle auch nur nähert, wird von Schweden, Finnland und Estland strafrechtlich verfolgt. Dann wird ein schwedischer Eisbrecher rund um den Unglücksort stationiert, der das Gesetz durchsetzen soll. Das war eben
nachdem
dann auch,
man da Steine draufgekippt hat.
Ja, noch nicht alle, also ist noch nicht alles verschüttet eben, weil das wurde dann gestoppt. Aber dieses Bannmeilenabkommen ist eben der Grund, warum auch diese privaten Missionen keinen Erfolg hatten.
Ach Mist, ja, weil gerade habe ich gedacht, ah ja, das klingt ja ganz okay.
Ja.
Ich glaube, es gäbe immer noch schönere Lösungen für Angehörige und so weiter, aber
ja, richtig.
Immerhin werden dann keine Steine oder Beton auf die Leichen gekippt, was ich schon sehr despektierlich finde. Dadurch, dass dann private Suchaktionen nicht mehr stattfinden können, das ist natürlich doof.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, wieso? Störung der Totenruhe durch Angehörige, offiziell.
Wird da etwas vertuscht?
Das ist die große Frage. Mhm. Diesem Abkommen stimmen 8 der 9 Ostsee-Anrainerstaaten und Großbritannien zu. 8 der 9, weil Deutschland stimmt nicht zu. Unsere Regierung meint, es fehlen Sonderregelungen, sollte man später nochmal ermitteln wollen. Und wenn es die nicht gibt, dann stimmen sie da nicht zu. Dadurch, dass Deutschland nicht zustimmt, dürfen theoretisch auch deutsche Schiffe dorthin. Und das haben auch einige dann eben als Schlupfloch quasi genutzt. Wobei auch da dann eine strafrechtliche Verfolgung möglich war. Es war dann eben nur schwieriger. Also wenn es da jetzt zum Beispiel ein schwedischer Taucher war, dann hat Schweden ihn halt wieder verfolgt, so nach dem Motto. Das war immer je nach Fall. Aber es hat zumindest so einige kleine Schlupflöcher eröffnet. Mhm. 9 Jahre nach dem ersten Bericht, also im Jahr 2006, veröffentlicht eine Expertenkommission der estnischen Generalstaatsanwaltschaft einen weiteren Bericht. Der besagt, bei den ersten Ermittlungen gibt es eine Reihe von Unstimmigkeiten und Widersprüchen und die seien nicht ausreichend untersucht worden. Aber es wird auch relativ schnell wieder eingestellt, denn gleichzeitig gibt es keine Hinweise darauf, dass dies böswillig erfolgt sei. Aber trotzdem nehmen die Spekulationen nach dieser Aussage natürlich an Fahrt auf. Es klingt ja alles schon ein bisschen danach, als ob es eine neue, unabhängige Untersuchung des Unglücks braucht. Der schwedische Justizkanzler, also quasi der Justizminister, leitet 2006 tatsächlich eine neue Untersuchung ein, allerdings über mögliche Vertuschungsversuche der Regierung. Demnach habe es Berichte gegeben, wonach das Wrack kurz nach dem Untergang in einer Geheimaktion untersucht wurde und die Regierung habe davon gewusst, aber auch das wird ein Jahr später wieder als ergebnislos eingestellt. Was denken wir jetzt dazu?
Der Vorwurf ist, die haben eine geheime Untersuchung gemacht. Mhm. Okay. Also ich sag mal so, dass sich der Justizkanzler dem Thema annimmt und nochmal einen Versuch wagt, ist ja schon mal gut. Wundert mich ehrlich gesagt aber nicht, dass das ohne Ergebnis geblieben ist, weil wenn das eine geheime Suchaktion war, kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie noch die Beweise dann irgendwo gelagert haben oder so. Also stelle ich mir schwer vor, das nachzuweisen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, was wäre denn das Ziel der Regierung, das zu vertuschen? Was wollen die damit erreichen? Und das erschließt sich mir noch nicht ganz.
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu.
Ja, perfekt.
Ja. Zuerst einmal schauen wir aber ins Jahr 2019, also passiert lange nichts, dann 2019. Ein französisches Gericht spricht die Meyer-Werft jetzt frei. Also von Konstruktionsfehlern, weil die hätte sonst eben dafür haften müssen. Die Begründung, es gibt kein Anzeichen für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz, dass die Konstruktion fehlerhaft gewesen ist. Also so viel schon mal dazu. Es gibt eben keine Hinweise auf einen wirklich Konstruktionsfehler als Ursache für dieses Unglück.
Also die dritte Möglichkeit ist raus sozusagen.
Es ist immer noch die offizielle Begründung, wobei es ist halt alles so ein Mischmasch, sagen wir es so.
Ja.
Aber die Meyer-Werft ist eben nicht verantwortlich für dieses Unglück. Das ist dieses Gerichtsurteil.
Ja, okay.
2020 geht es dann schon weiter mit einer Sensation. Dokumentarfilmer schicken in diesem Jahr einen Tauchroboter zum Wrack und finden ein zuvor unbekanntes 4x1,20 Meter großes Loch auf der rechten Seite des Schiffsrumpfs. Ein Experte meint, dass nur ein Objekt mit einer Kraft von 5 bis 600 Tonnen so ein Loch hätte verursachen können.
Also ist praktisch auch unmöglich, dass das in der Zeit, in der das Schiff am Grund lag, irgendwie passiert ist.
So scheint es, sozusagen, ja. Weil, ne? Genau.
Und was könnte so ein riesiges Loch ins Schiff reinreißen? Sind wir doch wieder bei der Bombentheorie?
In dem Fall nicht, weil das Loch quasi nach innen gerichtet ist, sag ich jetzt mal. Okay. Also die Wände nach innen gerichtet sind.
Ja.
Das heißt, es muss etwas Schweres von außen dagegen geprallt sein. Steine sind relativ unwahrscheinlich, weil es die in dem Teil der Ostsee eigentlich nicht gibt.
Okay. Also kein Felsen, der irgendwie rausragt oder so. Okay.
Ja, ja. Die beiden Crewmitglieder, die das gefilmt haben, wurden auch tatsächlich angeklagt, weil sie den Grabfrieden verletzt haben sollen, wurden zuerst freigesprochen, nach Revision aber letztendlich schuldig gesprochen vom obersten schwedischen Gericht. Nur so viel dazu. Also auch die haben Konsequenzen befürchten müssen. Es war jetzt keine schlimme Strafe, aber sie wurden eben verurteilt. Allerdings sorgen die Aufnahmen jetzt auch dafür, dass der estnische Ministerpräsident eine neue Untersuchung fordert. Die Unfallkommission von Schweden, Estland und Finnland empfehlen auch genau das, nachdem sie selbst die Aufnahmen gesichtet haben, eine neue Untersuchung der Unglücksstelle. Mhm. Der schwedische Innenminister ändert das internationale Abkommen zur Grabesruhe so, dass das möglich wird. Im Juli 2021 starten dann erste Voruntersuchungen, also 27 Jahre nach dem Unglück. Ja. Ein sogenanntes Echolot kommt dabei zum Einsatz, also ein Gerät, das Wassertiefen mit Schallwellen misst, sowie ein Sonar und ein Unterwasserroboter mit Kamera. Ein Jahr später wird dann ein 3D-Laserscan mit über 20.000 Fotos des Wracks erstellt. Außerdem wird die Bugrampe geborgen und weitere Materialproben werden ins Labor geschickt. Allerdings, die Ermittlungen kommen dann zum Ergebnis, dieses Loch, das da gefunden wurde, ist nicht die Ursache für das Sinken der Estonia und vermutlich erst am Meeresboden entstanden. Wie auch immer, kann man jetzt nicht sagen, aber das zeigen dann eben die späteren Ermittlungen zu diesem Fall. 2025 steht dann fest, dass es keine weiteren genaueren Untersuchungen geben wird. Die Ergebnisse von damals können nicht widerlegt werden, der neue Bericht führt sie aber weiter aus. Demnach habe die Bugvisierkonstruktion für die damaligen Wellen zu wenig Sicherheitsreserve gehabt. Außerdem wurde das Visier im Betrieb schlecht gewartet. Und damit bleibt es dann dabei. Allerdings, die Verschwörungstheoretiker sind damit noch nicht ganz zufrieden. Wie gesagt, also die offizielle Version ist schlechte Wartung und schlechte Konditionen. So nach dem Motto.
Und menschliche Fehler, oder?
Das genau kommt dann noch dazu. Ja. Das ist jetzt nicht die Ursache für das Sinken, aber es hat natürlich dann die ganze Sache auch nicht besser gemacht. Ja, sagen wir es so. Ja. Ich trage jetzt mal die Verschwörungstheorien vor und du kannst ja dann deinen Senf dazu geben.
Jetzt bin ich gespannt. Ja. Okay.
Wir haben zum einen diese Bombentheorie. Da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Motiv dafür geht in Richtung Militär. Ein hochrangiger schwedischer Zollbeamter und auch die Regierung Estlands bestätigen nämlich, kurz vor dem Unglück hat die Estonia mehrfach geheimes militärisches Gut befördert, also elektronische Geräte aus der früheren Sowjetunion oder Waffen, die verkauft werden sollten. Am Tag selbst sei aber davon nichts an Bord gewesen, heißt es. Es gibt mehrere ähnliche Hypothesen im Umlauf. Angeblich wollte der russische Geheimdienst illegale Transporte mit geschmuggeltem Militärmaterial vertuschen und hat deswegen eine Bombe explodieren lassen. Möglich wären auch Drogen an Bord der Estonia, sodass die dann in eine Art Mafia-Konflikt hereingezogen wurde. Das legt ein Report aus dem Umfeld russischer Geheimdienste nahe. Demnach soll auch der Kapitän der Estonia davon gewusst haben. Eine weitere Mafia-Theorie: kriminelle osteuropäische Organisationen sollen von der Reederei Schutzgeld erpresst haben, weil die sich aber weigert, soll die Mafia dann die Estonia versenkt haben, um ein Exempel zu statuieren. Außerdem, das könnte jetzt auch dieses Loch erklären, könnte die Estonia mit einem U-Boot zusammengestoßen sein. Das hat auch der ehemalige Ermittler der Meyer-Werft mal ins Spiel gebracht. Das sei nämlich in der Schifffahrt auch gar nicht so ungewöhnlich und kommt immer wieder vor. Jetzt erstmal so viel zu der Unglücksursache, zu der möglichen. Was sagst du?
Ich meine, Schiffe werden ja sehr gerne von Schmugglern hergenommen. Sei es für Drogen, sei es für Waffen. Ich meine, wie viele Kilo Drogen, vielleicht sogar Tonnen Drogen, werden jedes Jahr in Hamburg sichergestellt?
Ja.
Ne? Also ich meine, das ist schon im Bereich des Möglichen. Und wenn es tatsächlich, nee, dass Drogen da waren, ist ja gar nicht bestätigt worden, sondern dass da militärische Geräte auch transportiert worden sind. Und das sind jetzt tatsächlich einfach nur Theorien. Das haben jetzt keine Experten, keine Expertinnen gesagt, sondern es ist so.
Ja, es wurde halt mal ins Spiel gebracht. Das waren mögliche Erklärungen für eine Bombentheorie.
Ja.
Also weil es macht ja niemand einfach aus Spaß, dann irgendwie eine Bombe da reinzupacken, sondern es müsste ja dann, wenn dann irgendeinen Grund gehabt haben. Wie gesagt, die offiziellen Behörden haben diese Bombentheorie auch zurückgewiesen und es gibt Gutachten dafür, es gibt Gutachten dagegen, aber das sind jetzt, wie gesagt, die Verschwörungstheorien, wenn man der offiziellen nicht glaubt. Und das sind eben mögliche Erklärungen dafür, warum es denn Bomben gegeben haben könnte.
Ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auch, gut, wir reden von der Mafia, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die ein Schiff mit 1000 Zivilisten so attackieren, aber.
Naja gut, wenn es heißt, dass die Schutzgeld erpresst haben, ja, und dann zahlst du nicht und dann kann ja die Mafia auch nicht einfach sagen, ah okay, Bluff, ging nicht auf, blöd.
Ja, aber da gibt es doch andere Wege und Mittel, oder? Also vor allem um wie viel Schutzgeld soll das denn da gegangen sein? Kann ich mir jetzt ja nicht vorstellen, dass eine...
Ja, wenn es um die Millionen geht, wer weiß. Das ist ja auch die Reederei, das ist jetzt nicht das einzelne Schiff.
Ja, ja, aber wie viel Geld hat wohl eine Reederei? Also das ist, wenn es um Schutzgeld geht, Schutzgeld wird dann ja auch regelmäßig irgendwie überwiesen, bin ich eher raus.
Okay.
Auch bei der Bombentheorie irgendwie an sich, weil ich fand jetzt auch das Gutachten recht schlüssig, dass da keine Rückstände gefunden worden sind. Ich meine, wäre dieses riesige Loch, wären die Schiffswände nach außen gebogen, dann hätte ich vielleicht gesagt, ja, okay, da gibt's irgendwie Indizien, doch vielleicht ganz leichte dafür. Aber deshalb möchte ich jetzt auch überleiten zur U-Boot-Theorie, weil als du die gerade ins Spiel gebracht hast, habe ich mir zuerst gedacht, ergibt Sinn. Das wäre ja groß und schwer genug, um eine Schiffswand zu durchbrechen, nehme ich jetzt mal an. Dann habe ich mich aber gefragt, wo ist dann das U-Boot hin?
Naja, das könnte ja auch einfach ein geheimes U-Boot gewesen sein, von irgendwie Spionen oder ähnliches.
Und deshalb will die Regierung das vertuschen.
Das kann auch sein, dass das U-Boot gar nicht so beschädigt wurde, weil das ist ja dann relativ spitz, sage ich mal, von der Statik her, wenn es so schwer ist, könnte es dieses Loch verursacht haben und dann davon geschwommen sein. Das sind jetzt alles persönliche Theorien, das ist ja ohne Faktenbasis.
Ich meine, U-Boote sind ja auch sehr stabil gebaut, allein deshalb, weil die ja so einen großen Wasserdruck aushalten müssen.
Ja.
Gut, man hat jetzt ja auch nicht aktiv danach geschaut, wurden in irgendwelchen Werkstätten U-Boote aufwendig repariert?
Ich weiß nicht, ob man die jetzt in Werkstätten gebracht hätten, wenn das irgendwelche militärischen U-Boote sind. Ich glaube, das wär, hätte
ja,
man
okay,
dann genauso
das war nicht so
repariert.
Okay. Okay, ja. Aber es würde immerhin mal erklären, warum irgendjemand irgendwas vertuschen sollte.
Ja.
Weil mir schließt sich immer noch nicht, was das Motiv der Regierung gewesen sein sollte, das zu vertuschen.
Ja.
Weil entweder war es ja die Schuld der Reederei oder es war die Schuld des Kapitäns oder es war die Schuld von einem möglichen Bombenleger.
Hm. Ja.
Deshalb warte ich jetzt mal ab, was du jetzt erzählst.
Ja. Ja, es gibt tatsächlich auch eine Verschwörungstheorie, jetzt in Anführungszeichen, rund um das Wrack. Der WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung wollen herausgefunden haben, dass Russland das Wrack der Estonia als Übungsgelände für Unterwasseroperationen und auch als Versteck für Spionagetechnik nutzt. Darüber soll es auch zumindest Erkenntnisse in der NATO geben. Außerdem soll im Wrack Technologie versteckt sein, mit der NATO Kriegsschiffe und U-Boote aufgezeichnet werden. Die Position sei nämlich ideal, also ne, direkt vor Finnland, um Informationen zu sammeln. Das Tauchverbot rund um das Wrack spielt Russland dabei natürlich auch in die Karten.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja praktisch.
Ja. Wollte ich aber nur einwerfen, habe ich noch dazu gefunden, dachte ich mir. Hat jetzt aber mit dem Fall an sich relativ wenig zu tun. So oder so, wie das alles abgelaufen ist, da gibt es natürlich großen Raum für Spekulationen, Theorien, haben wir ja gerade schon gehört. Allein schon wegen des Plans, das Wrack zuzuschütten oder einen Betonsarg drumherum zu bauen, das finde ich alles relativ suspekt Und das, weil sie, das wurde ja auch mit der Totenruhe begründet, obwohl die Angehörigen und die meisten davon das gar nicht wollten. Also meine Theorie ist, nachdem das ja dann doch irgendwie ein bisschen klingt, als ob da was faul ist, ich glaube, die ist ein bisschen unspannender als ein Drogenkrieg oder Schutzgeld und geheime Militäroperationen. Ich glaube, die Reederei wollte vertuschen, dass das Schiff nicht oder nur mangelhaft gewartet wurde. Ja, weil wir erinnern uns ja an diese Scharniere, die nur mit dem Vorschlaghammer geöffnet wurden. Und deswegen war die Estonia eh schon nicht mehr seetauglich. Gleichzeitig stand der Kapitän unter Druck, weil, wir erinnern uns, er ist ein bisschen später losgefahren, hatte also Pünktlichkeitsstress, ist deswegen ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Und dann kommt noch das Wetter dazu und eins kommt zum anderen und die große Masse der Gegebenheiten macht es dann einfach aus. Das wäre jetzt meine Vermutung. Also man wollte quasi einfach die Schuld abschieben.
Ich finde es halt so schwierig, weil es kaum handfeste Beweise gibt.
Gut, diese Wartungsfehler sind ja schon bestätigt worden. Also auch, dass es einfach massive Mängel bei der Wartung gab.
Ich finde es so schwierig in diesem Fall. Weil es gibt eine offizielle Theorie, aber...
Ja, das ist ja quasi auch so dieses, es kamen halt verschiedene Sachen zusammen.
Ja, ja. Weißt du, ich frage mich halt, der Justizkanzler von Schweden, ne, der muss sich ja auch irgendwie noch gedacht haben, da ist noch einiges ungeklärt. Deshalb stoße ich nochmal so große und umfassende Ermittlungen ja auch an. Ich meine, das kostet ja auch Steuergeld. Also der wird sich da schon erhofft haben, dass dabei noch was rauskommt. Ja, und wenn er schon diesen Verdacht hat, dass noch was ungeklärt, frage ich mich halt auch, ja, und es hat sich ja auch in deiner Erzählung vieles nach Vertuschung irgendwie angehört. Aber das erschließt sich mir auch mit deiner Erklärung nicht. Warum sollten irgendwelche Regierungen das vertuschen wollen?
Ja, weil sie ja selber auch an dieser Reederei dann mit beteiligt sind. Also sie selber hätten ja dann auch was.
Die sind an der Reederei beteiligt. Also, jetzt ergibt das alles mehr Sinn, ja. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so rumspekulieren. Ich glaube auch, dass da halt einige Sachen wahrscheinlich einfach zusammengekommen sind.
Ja.
Wahrscheinlich.
Und letztendlich so oder so, also an so einem schweren Schiffsunglück will, glaube ich, niemand beteiligt sein oder Schuld haben.
Nein. Ich glaube, deshalb hat sich es ja wahrscheinlich auch so lang gezogen. Ne, die Aufklärung.
Ja.
Gut, aber da wird es jetzt ja auch keine weiteren Ermittlungen irgendwie geben. Also das ist jetzt ja der abgeschlossene Stand. Ne? Außer ein Politiker nimmt sich das nochmal an, ja, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus.
Irgendeine private Organisation.
Ja.
Aber ja, also aktuell, Stand jetzt, ist es das gewesen. Fakt ist, also bei der Konstruktion gab es anscheinend keine Fehler. Also die Konstruktion an sich war nicht für das Unglück verantwortlich. Das wurde gerichtlich festgestellt. Und was denn jetzt genau zu dem Unglück dann sonst geführt hat, ob das jetzt ein Zusammenspiel aus Wetter, dem Schiff, das grundsätzlich nicht für diese Wetterverhältnisse und diese Strecke eigentlich geeignet war, plus Wartungsmängel, das wird dann, schätze ich mal, so ein Mix aus allem sein.
Ja. Ja, man kann nur hoffen, dass die Angehörigen halt irgendwie Frieden mit dieser Erklärung, mit diesen Ermittlungen finden können.
Richtig.
So.
Ja, das war's.
Es war wieder sehr spannend. Ich fand auch das Thema Schifffahrt sehr spannend tatsächlich.
Ja, fand ich auch.
Ich weiß nicht, ich hätte auch tausende Fälle zum Thema Kreuzfahrt noch zusätzlich machen können.
Da gibt's.
Wirklich?
Ja, also wir können ja Kreuzfahrt grundsätzlich nochmal, jetzt nicht für nächstes Mal, aber im Hintergrund.
Vielleicht nächstes Jahr.
Ja, im Hinterkopf behalten, weil.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe
auch super spannend.
Es gibt heute so viel, hatte ich gar nicht gedacht. Ändert aber nichts dran.
Ja.
Da haben wir dann auf Insta die Nachricht bekommen mit dem Thema Experimente vom Janni. Und das Thema Experimente hat für mich mindestens genauso viel Potenzial, weil das könnten auch ein paar ganz abgefahrene Sachen sein. Bin ich sehr gespannt.
Auf jeden Fall. Ich habe auch eine kleine Überraschung für die nächste Folge.
Bin ich gespannt.
Ja schon in der Recherche drin, aber darüber sprechen wir dann in 2 Wochen.
Okay, bin gespannt.
Bis dahin habt ihr auch, finde ich, genügend Zeit, uns weitere Themenvorschläge zu schicken. Wir würden uns sehr, sehr freuen.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.